bedanken, die uns hier musikalisch begleiten. Mir persönlich gefällt das sehr, dass ihr so dezent spielt. Neulich war ich irgendwo, da ging wieder der Kampf um die Millimeter am Mischpult los, ja. Aber ihr macht das ganz hervorragend. Es geht weiter mit dem Thema Identität. Auch wenn ich inzwischen die Saulsrüstung anlegen musste, aber es bleibt mir nichts erspart hier. Unsere wahre Identität in Christus, ich deutete schon an, wir werden uns mit Paulus beschäftigen. Paulus, der Apostel der Identität. Wir haben die Frage gestellt, wer bin ich? Ich habe vorhin versäumt zu erwähnen, dass einige dieser schönen Folien von Roland Antholzer stammen, der ja auch hier unter uns ist. Ich wollte schon im letzten Vortrag sagen, auch einige der Gedanken zum Thema Identität habe ich bei ihm gelernt und bei vielen anderen Brüdern und Autoren. Was bedeutet Identität? Wir haben gesehen, wo das Wort selbst herkommt und wir haben es definiert als eine innere Übereinstimmung mit sich selbst. Ich bin der, als den die anderen mich wahrnehmen. Ich bin derselbe, nicht jetzt der und morgen der. Durch die Wiedergeburt, sagten wir in der letzten Folie, wird Christus unser Leben und damit wird uns eine neue, eine perfekte Identität geschenkt. Diese neue Identität müssen wir uns im Glauben zu eigen machen. Das geht nicht anders. Das kommt nicht automatisch, selbstwirksam, sondern wir dürfen und müssen das im Glauben ergreifen. Und dann war unser letzter Satz: In Christus kann jedes Identitätsproblem seine Lösung finden. Er bringt uns nämlich alles zurück, was Adam uns geraubt hat. Ich habe hier eine Gegenüberstellung. Der erste Adam und der letzte Adam, so wird unser Herr Jesus im 1. Korintherbrief genannt. Der erste Adam kehrte sich vom Vater ab in einem Garten. Das war der Garten Eden. Der letzte wandte sich zum Vater hin, auch in einem Garten, Gethsemane. Der erste war nackt und schämte sich. Christus war nackt und trug unsere Scham. Der erste sündigte und brachte uns Dornen. Christus blieb ohne Sünde, trug am Ende eine Dornenkrone. Das ist nicht zufällig. Dornen sind das Symbol des Fluches über die Sünde, der Sünde, die in diese Welt gekommen ist. Adam sündigte an einem Holz. Der Herr Jesus trug unsere Sünden auf das Holz, an dem Holz, wie Petrus schreibt. Adam stellte sich an die Stelle Gottes, Christus wurde unser Stellvertreter vor Gott. Adam starb als ein Sünder, der Jesus für die Sünder. Seht ihr, dass er uns alles zurückbrachte, was Adam uns geraubt hat? Ich möchte behaupten, wir heute in Christus haben mehr, als Adam hatte, bevor er in Sünde fiel. Er war vollkommen, aber er war nicht in Christus. Das ist eine Formulierung, in Christus sein, die ich heute Morgen besonders herausarbeiten möchte. Ich glaube, dass Paulus der Apostel der Identität ist. Er hatte selbst eine starke Identität in Christus und er kommunizierte dieses Thema oft in seinen Briefen. Wir haben 13 Paulusbriefe im Neuen Testament, vielleicht sogar 14, wenn der Hebräerbrief auch von ihm stammen sollte. Bleiben wir bei den 13, wo es als sicher gilt. Und in allen 13 Briefen finden wir das Thema, aber wir können nicht alle 13 heute Morgen behandeln. Wir haben zum Beispiel 7 Gemeinden, die Briefe von Paulus empfangen haben. 2 Gemeinden haben 2 Briefe bekommen, also 9 dieser 13 Briefe schreibt er an Gemeinden. Und schaut mal, wenn wir nur mal die Botschaft, die Hauptbotschaft dieser Briefe anschauen. Im Römerbrief, das zentrale Thema, das die Reformation ausgelöst hat, Rechtfertigung in Christus. Korintherbriefe, Heiligung in Christus. Wie leben Christen, die durch den Glauben gerecht geworden sind in dieser Welt? Galaterbrief, Freiheit in Christus. Epheserbrief, Einheit in Christus. Philipperbrief, Freude in Christus. Kolosserbrief, Vollkommenheit in Christus. Und die Thessalonicher Briefe, Verherrlichung in Christus. Glaubt ihr, dass das zufällig ist? Könnt ihr glauben? Ich glaube das nicht. Das ist doch offensichtlich, dass wir, so wie der Herr Jesus 7 Briefe an die Gemeinden vom Himmel sandte, in den Sendschreiben, haben wir hier Briefe an 7 Gemeinden von Paulus und sie haben diese aufbauende Botschaft, alles in Christus. Die Evangelien zeigen uns, was der Herr Jesus durch sein Leben, Leiden, Sterben und die Auferstehung für uns gebracht hat. Und die Briefe erklären uns das, erläutern uns das, führen uns hinein in diese geistlichen Wahrheiten. Hier sehen wir es auf einen Blick. Ich werde 3 Briefe herausgreifen und wir beginnen mit dem 1. Korintherbrief. Dort finden wir nämlich die Aussagen, wie Paulus selbst diese Identität in Christus gefunden hat. Wer seine Bibel hat und es mitlesen will, 1. Korinther 15, das große Auferstehungskapitel der Bibel, da beginnt Paulus damit, dass er die historischen Zeugen der Auferstehung beschreibt. Und da hat er einige schon genannt. Und dann fügt er hinzu ab Vers 8, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt. Er nennt sich unzeitige Geburt, weil er als einziger den Herrn Jesus nicht mehr hier auf dieser Erde, in seinen Erdentagen erlebt hat, erschien er auch mir, Paulus meint vor Damaskus, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden. Warum? Weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Für mich ist das die Identitätsaussage der Bibel schlechthin. Es gibt keine größere. In der ganzen Bibel. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wenn das einer heute hier sagen kann, alle, die das sagen können, denen kann ich nur gratulieren. Die kann ich beglückwünschen. Wenn das ein Mensch begriffen hat, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Immer wenn die Bibel etwas sagt, was wir sind oder was ich bin, im Singular, das ist Identität. Ich bin einer, den die Gnade fand. Und durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er fährt fort, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, beeilt er sich hinzuzufügen, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war oder ist. Nun, Saulus wurde ein Zeuge des auferstandenen Christus, und dieses Ereignis vor Damaskus veränderte seine Identität. Wenn wir ihn vorher getroffen hätten und hätten ihn gefragt, Saulus, wer bist du? Hätte er gesagt, ich bin ein Pharisäer aus dem Stamm Benjamin, der Stamm, wo der erste König Israels herkam, Saul. Dessen Namen trage ich, Saulus. Und ich bin unsträflich im Gesetz. Und boah, hätte er da ein Rad geschlagen wie ein Pfau, ja? Das war vorher seine Identität. Aber vor Damaskus, da änderte sich das. Da fand eine Umwertung aller Werte statt. Er blieb im selben Körper, aber er bekam eine neue Identität. Die Gnade definierte ihn neu. Er war jetzt nicht mehr dieser rebellische Christenverfolger, an dessen Händen einmal Blut geklebt hatte. Er war immerhin der, der die Oberaufsicht hatte bei der Steinigung des Stephanus. Er war nicht mehr dieser jüdische Eiferer, dieser gesetzliche Feuergeist. Saulus von Tarsus war Christ geworden, ein Kind des lebendigen Gottes, ein wahrer Jünger Jesu. Was für ein Kontrast. Und Paulus sagt selbst, seine Bekehrung, seine Verwandlung sollte ein Vorbild sein für alle Menschen auf der Erde. Wenn Gott das fertiggebracht hat, aus einem fanatischen Christenverfolger den größten Missionar zu machen, den die Kirche Jesu Christi je hatte, dann kann er jeden Menschen umdrehen. Dann kann er auch aus Alkoholikern friedliche Familienväter machen. dann kann er aus Betrügern ehrliche Menschen machen. Dann kann er aus unmoralischen Menschen ganz treue und gute Bürger machen und so weiter. Das kann Gott. Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Welche Vorstellung verbinden wir mit dem Wort Gnade? Ist das für uns so etwas Pietistisches, Liturgisches, Frömmlerisches? Manche mögen das Wort nicht, Gnade. Also für mich ist es das Hauptwort der Bibel. Wenn man die Bibel zusammenfassen wollte in einem Wort, was man ja nicht muss, aber wenn man es versuchen würde, welches Wort würde besser passen als dieses? Gnade bedeutet, etwas ohne Verdienst und Würdigkeit geschenkt bekommen haben. Im Gegenteil, man hatte das Gegenteil verdient, aber bekommt nun etwas geschenkt, nämlich Vergebung der Schuld, der gesamten Lebensschuld, Friede mit Gott, Leben, ewiges Leben, eine Kind-Vater-Beziehung zu Gott, kurz eine neue Identität und dann in und aus diesem Geschenkten zu leben. Gnade ist nicht etwas, was man intellektuell begreift und abhakt, einen Haken setzt, sondern man lebt in und aus der Gnade. Christen leben in der Gnade, sagt Paulus an die Korinther. Er und seine Mitarbeiter hätten ihr Leben in der Gnade geführt, schreibt er. Jemand sagte einmal, ein Vogel lebt in der Luft, ein Fisch im Wasser und Christen leben in der Gnade. Ist doch großartig ausgedrückt. Christen leben in der Gnade. Die Gnade ist sozusagen unser Lebenselixier. So wie der Vogel für die Luft geschaffen wurde und der Fisch fürs Wasser, so leben wir Christen in der Gnade. Es ist der Raum, in dem wir leben. Unsere geistliche Geografie ist die Gnade. Wir Christen leben in und aus der Gnade. Wir wachen morgens auf und danken Gott für seine Gnade. Wir danken ihm, dass wir aufwachen und aufstehen dürfen. Wir alle konnten heute unser Bett verlassen. Was für eine Gnade. Und dann gehen wir an unsere Alltagspflichten, leben durch den Tag und danken Gott abends wieder für seine Gnade. Zuerst für die Gnade der Rettung am Kreuz, aber dann auch für Gnade in der Gestalt von Hilfe und Beistand und Führung und Trost und allem, was Gott uns jeden Tag gibt. Das alles ist Gnade. Wir leben in und aus der Gnade. Warum schreibt Paulus diese Sätze ausgerechnet den Korinthern, nicht den Ephesern oder Philippern? Warum den Korinthern? Ich glaube, das hat einen Sinn. Die Korinther hatten auch eine Vergangenheit, genauso wie ich eine Vergangenheit habe und viele von euch auch. Ich meine, eine unrühmliche Vergangenheit. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, jetzt zählt er auf. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Aus dem Holz waren die Korinther einst geschnitzt. Korinth war eine Hafenstadt, das St. Pauli des Altertums. Es gab eine Redewendung, wenn man ein besonders liederliches Leben beschreiben wollte, dann hat man das nicht lange ausführen müssen, dann hat man nur gesagt, er oder sie lebt korinthisch. Da wusste jeder, was gemeint ist. Korinthisch leben, da habt ihr es. Unsere moderne Gesellschaft gleicht immer mehr der Situation in Korinth. Immer mehr. Darum sagt ein Mann namens Gardiner, die beiden Korintherbriefe werden die wichtigsten Briefe am Ende des Gemeindezeitalters werden, weil sie die Gesellschaft, in der wir leben, immer mehr der von Korinth gleicht. Und dann fährt er aber fort, und das sind manche von euch gewesen. Vorbei, ihr seid abgewaschen durch das Bad der Wiedergeburt. Ihr seid geheiligt, das heißt für Gott ausgesondert. Und ihr seid gerechtfertigt worden, das heißt von Gott für gerecht erklärt worden. So müssten wir das ganz korrekt übersetzen. Ihr seid für gerecht erklärt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Seht ihr, das war die alte Identität der Korinther und vielleicht auch von manchem von uns. Und das ist die neue Identität. Ich habe mal eine Frage an euch. Und wenn ihr wollt, nur wenn ihr wollt, dürft ihr euch beteiligen und mal den Arm heben. Nur wenn ihr wollt, die Mutigen unter euch, die werden das vielleicht machen. Und wer es nicht macht, ist in Ordnung. Wer von euch glaubt denn, dass er in Gottes Augen genauso gerecht und angenommen ist wie Ulrich Parzani, der große Evangelist? Wer von euch glaubt das? Tatsächlich, das glauben einige. Na, wenn ich ihn mal wieder treffe, dann werde ich ihm sagen, du, in Memmingen, da stellen die sich alle mit dir auf eine Stufe. Dann wird er aber gucken, ja? Nun, ich kann das noch ein bisschen toppen. Wer von euch glaubt denn, dass er in Gottes Augen genauso gerecht und angenommen ist wie der Apostel Paulus, der diesen Brief geschrieben hat? Dreht euch mal um. Unfassbar, ja? Die Hälfte der Leute hat sich gemeldet. Und ich kann es noch einmal steigern. Wer von euch glaubt denn, dass er in Gottes Augen genauso gerecht und angenommen ist wie der Herr Jesus Christus selbst? Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Ungefähr hat sich wieder die gleiche Anzahl von Leuten gemeldet. Das ist doch nicht möglich. Stellt ihr euch auf eine Stufe mit diesen genannten Personen? Habt mal ein paar Minuten Geduld. Wir lösen die Spannung, die jetzt hier im Raum steht, gleich auf. Ja? Ich muss euch eine nette Geschichte erzählen. Napoleon, der französische Kaiser, Oberbefehlshaber der französischen Armee, ist mit seinen Truppen 9-mal durch Hünfeld geritten, durch diese kleine hessische Stadt. Ich weiß nicht, was er da verloren hat, also da, wo ich heute lebe. Und er nahm mal eine Truppenparade ab, nicht in Hünfeld, sondern in Frankreich, meinetwegen in Paris. Es war Hochsommer, 3000 Soldaten waren angetreten. Und mal für alle Nicht-Militaristen unter uns, wenn man angetreten ist in einer militärischen Formation, da muss man stehen und darf sich nicht bewegen. Und wenn es ein Erdbeben gäbe, man darf sich nicht bewegen. Napoleon ritt da vorbei auf seinem Schimmel und plötzlich kam etwas, das stand nicht im Drehbuch. Eine Biene oder Wespe kam und flog vor den Nüstern des Pferdes herum und das scheute und stieg auf die Hinterläufe und machte da einen Tanz. Und beinahe wäre Napoleon auf seinen Allerwertesten gefallen. Na, das wäre eine Blamage gewesen vor den ganzen Soldaten, ja. Das wäre auch passiert, wenn nicht ein einfacher Soldat, ein Grenadier, unterster Dienstgrad, aus der Formation rausgesprungen wäre, noch einmal, das hätte er nicht gedurft, das Pferd am Zügel gegriffen hätte und runtergerissen hätte. Und Napoleon, der hat das sofort gecheckt, überrissen, sagen die Österreicher, dass er diesem einfachen Grenadier zu verdanken hat, dass er um diese Blamage gekommen ist und hat sich großzügig und erkenntlich gezeigt und sagt vom Pferd runter laut, dass es alle hören konnten, Merci, Captain, danke, Hauptmann, und hat ihn in diesem Augenblick vom Grenadier zum Hauptmann befördert. Da liegen bei der Bundeswehr 12 Dienstgrade dazwischen. Ja, ein Riesenkarrieresprung. Sowas hat es wahrscheinlich nur einmal gegeben. Aber jetzt Achtung, jetzt kommt erst das Eigentliche an der Geschichte. Dieser Grenadier, der ist gar nicht mehr zurückgegangen an den Platz, wo er eben noch stand, sondern ist gleich auf die andere Seite gegangen, wo die Offiziere standen. Er war doch eben zum Hauptmann ernannt worden, oder nicht? Der Kaiser hatte ihn befördert, hatte gesagt, danke Hauptmann, da ging er gleich auf die andere Seite. Wer von uns hätte das gemacht? Aber er wurde von diesem Augenblick an mit Herr Hauptmann angeredet. Er bekam Hauptmannsgehalt, obwohl er noch gar nicht wusste, wie man eine Kompanie befehligen muss. Vielleicht konnte er nicht mal mit Messer und Gabel essen im Offizierscasino. War egal. Er war in diesem Augenblick Hauptmann geworden. Das ging in einem Augenblick. Und dann musste er noch viele Jahre lernen, wie ein Hauptmann zu leben. Ihr merkt, warum ich das hier erzähle. Wir müssen unterscheiden. Rechtfertigung
Das ist dieser Augenblick, wo man von Gott für gerecht erklärt wird, wo man wiedergeboren wird, wo man eine neue Identität bekommt. Das geschieht in einem Augenblick. Da kann man sich nicht langsam hinarbeiten. In einem Augenblick wird man von Gott für gerecht erklärt und dann beginnt der lebenslange Prozess der Heiligung, der erst enden wird, wenn sich der Sargdeckel über uns schließt oder wir die Entrückung der Gemeinde miterleben sollten. Manche glauben, da müssen wir erst durch die Trübsal. Okay, jedem geschehe nach seinem Glauben. Jedem geschehe nach seinem Glauben, ja? Die Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Und schaut, das müssen wir verstehen. Wir sind von Gott begnadet worden, begnadigt, wir sind für gerecht erklärt worden, so wie der Hauptmann in einem Augenblick Offizier wurde. Und jetzt können wir, wie Paulus sagen, wenn wir das verstanden haben, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und dieses Bekenntnis ist für mich sehr befreiend. Es ist Gottes Fürsorge für die Vergangenheit. Ich habe leider auch eine Vergangenheit. Ich habe einen langen Umweg gemacht. Mein Weg hätte so leicht sein können, wenn man aus einem gläubigen Elternhaus kommt. Es sind viele, viele Spuren schon gelegt. Es hätte so leicht sein können für mich, aber leider habe ich einen 8 Jahre langen Umweg gemacht und darum weiß ich, was es bedeutet, wenn die Vergangenheit im Licht Gottes bereinigt ist. Nichts mehr, was anklagt, abgekoppelt, wie ein Eisenbahnwaggon. Aber die Gnade ist auch die größte identitätsschaffende Kraft, die es gibt. Das ist Gottes Fürsorge für Gegenwart und Zukunft. Deswegen können wir heute in der Gnade leben, wie der Fisch im Wasser und der Vogel in der Luft. Wir leben in der Gnade und wir schöpfen aus der Gnade. Wir nehmen, wie Johannes schreibt, Gnade um Gnade aus Gottes Fülle. Gottes Fürsorge für Gegenwart und Zukunft. Und da darf ich an der Stelle fragen, kennst du diese Kraft? Lebst du darin? Ist die Gnade für dich dein Lebenselixier geworden? Dankst du für die Gnade? Ist das für dich das, was dich definiert? Kannst du wie Paulus sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin? Wir sind schon beim zweiten Brief, den wir anschauen. Da müssen wir nur ein paar Seiten weiter blättern. Dann kommen wir in 2. Korinther 5. Da finden wir die nächste ganz große, herausragende Identitätsaussage der Bibel. Nämlich Vers 17. Paulus schreibt wiederum den Korinthern, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist Identität. Das Alte, das war die alte Identität. Und das Neue, jemand ist in Christus. William MacDonald sagte einmal, das ist der Lieblingsvers all derer, die sich vor kurzem bekehrt haben. Sie freuen sich über diesen Vers. Wenn man den zum ersten Mal liest in seiner Bibel, weiß ich noch, wie das bei mir war. Und dann fand ich ihn auf einer Karte, DIN lang, sehr schön geschrieben, so mit verziert, verschnörkelt. Und diese Karte hat mir so gut gefallen, dass ich 40 Stück davon gekauft habe und meinen alten Freunden und den Bundeswehrkameraden und allen, die ich von früher kannte, alte Lehrer, habe ich diese Karte geschickt und sogar meinen Parteiaustritt aus einer Partei mit einem C vorne dran, habe ich mit diesem schönen Spruch erklärt. Das nur nebenbei. Ja? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir freuen uns alle über diese Aussage, aber habt ihr das mal durchbuchstabiert? Was ist denn neu geworden durch die Gnade, wenn Paulus schreibt, Neues ist geworden? Eine neue Geburt fand statt, Wiedergeburt, von oben geboren, nicht diese irdische, die uns das biologische Leben gegeben hat, eine geistliche Geburt. Ein neuer Herr regiert seitdem, Christus. Ein neues Vorzeichen vor der Klammer, ein Plus. Vom Minus zum Plus, hat mal jemand eine Broschüre geschrieben. Na gut, ein neues Herz wurde eingepflanzt, ein fleischernes. Die Bibel spricht von einem steinernen Herz und einem fleischernen Herz. Stein ist anorganisch, keine Nerven drin. Du kannst draufschlagen, der zerspringt in viele Teile, aber es tut ihm nicht weh. wehe, du triffst deinen Daumen, dann wirst du merken, wie viele Nerven da drin sind. Und ein fleischernes Herz empfindet etwas für die Liebe Gottes, für die Liebe des Heilands. Eine neue Schöpfung fand statt, ein neues Denken zog ein. Christen haben eine ganz neue Weltanschauung. Sie beurteilen das ganze Leben, die Politik, die Weltgeschichte anders. So wie der Autor dieses Buches Gott und die Geschichte, ja, das wir vorhin vorgestellt bekommen haben. Ein neues Denken zog ein, eine neue Liebe wurde entzündet zu dem Erlöser. Christentum ist eine Beziehung, eine Glaubens- und Liebesbeziehung und auch eine Gehorsamsbeziehung zu Jesus Christus. Und Christen könnten eher ohne Kopf und ohne Hände leben, als ohne ihren Heiland. Sie lieben ihren Erlöser. Das ist Christentum. Ein neues Verlangen ist da, diesem Herrn zu gefallen. Nicht zuerst Menschen und Ältesten und diesem und jenem, sondern dem Herrn. Eine neue Gemeinschaft wurde gestiftet. Die Familie Gottes ist meine Familie geworden. Ich habe unendlich viele Brüder und Schwestern. Eine neue Kraft ist vorhanden, die Kraft des Heiligen Geistes, die umgestaltet von innen her. Eine neue Freiheit, nicht zum Sündigen, sondern Gott zu dienen und schließlich ein neues Leben. Merken wir, wenn wir das mal ein bisschen aufschlüsseln, aufdröseln, wenn da steht, Neues ist geworden. Und jetzt muss jeder von uns selbst beurteilen, wie weit das in seinem Leben schon da ist. Vielleicht das eine oder andere noch schwach, das noch wachsen darf und muss. Aber grundsätzlich wäre das gewaltig, wenn dieses Neue in unserem Leben geworden ist. Und dann fährt Paulus ein paar Verse später fort und sagt, wie das kam, dass wir diese neue Identität, dieses Neue geschenkt bekommen haben. Denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, Sünde überhaupt nicht kannte, geschweige denn praktizierte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Auch das ist eine Identitätsaussage. Hier steht, dass wir Gerechtigkeit würden. Das betrifft unser Sein. Wir kennen nicht nur Gerechtigkeit, wir haben nicht nur davon gehört, wir sind Gerechtigkeit geworden. Identität. Christen sind gerecht. Sie leben in Gerechtigkeit. Schaut, dass das jedem klar ist. Das geschah am Kreuz. Damit wir eine neue Identität finden konnten, gab er, der Sohn Gottes, der Herr Jesus, als sündloses Lamm auf diese Erde gekommen, seine Identität auf als Sündloser und wurde zur Sünde für uns. Er bekam nicht nur Sünde aufgelegt, er wurde nicht nur mit Sünde gestraft, oder er wurde zur Sünde. Hier steht, er wurde zur Sünde. Ich kann es nicht anders sagen. Er nahm eine neue Identität an, er wurde ein Sünder. Als Martin Luther Christus so am Kreuz sah, vor seinem geistigen Auge, da sagte er einmal, als Christus am Kreuz hing, da war er der größte Mörder, Ehebrecher und Heiligtumschänder, der je gelebt hat. Nicht, weil er diese Dinge getan hatte, sondern weil wir diese Dinge getan hatten und weil er sie auf sich genommen hat. Er wurde zur Sünde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Noch einmal, das ist Identität. Wir sollten Gerechtigkeit werden. In der Reformationszeit entstanden verschiedene Katechismen. Damals waren noch viele Analphabeten und da stellte man eine Frage und gab dann die Antwort und die Leute haben das auswendig gelernt. Die waren noch viel besser im Memorieren als wir, die haben das komplett auswendig gekonnt, so einen Katechismus. Und einer dieser ist der Heidelberger Katechismus und hier ist Frage 60. Wie bist du gerecht vor Gott? Wenn du einmal vor Gott stehst und er fragt dich, warum soll ich denn dich in meinen Himmel hineinlassen? Was antwortest du ihm dann? Hör mal hier die Antwort der Verfasser des Heidelberger Katechismus. Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Ist es so? Es ist so. Aber Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst, aus lauter Gnade, die vollkommene Genugtuung und Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Kann man das noch besser ausdrücken mit so wenigen Sätzen? Ich glaube nicht. Das ist wunderbar auf den Punkt gebracht. Das heißt Gerechtigkeit geworden in Christus. Das Geheimnis der Gerechtigkeit erlebt haben, der Rechtfertigung, des Gerechtgesprochenwerdens vor Gott. Darf ich nochmal die Frage stellen und damit auch auflösen? Wer von euch glaubt, dass er in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen ist? Alle, die sich vorhin gemeldet haben. Ja, ihr braucht euch nicht mehr melden. Ja, hat denn Ulrich Barzani eine andere Gerechtigkeit als die, von der wir eben gesprochen haben, vom Heidelberger Katechismus? Er hat dieselbe Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Hat denn der Apostel Paulus eine andere Gerechtigkeit? Nein, er hat die Gerechtigkeit Jesu Christi geschenkt bekommen. Und jetzt kommt ein Unterschied. Unser Herr Jesus musste nicht begnadet werden, das wissen wir. Aber die Gerechtigkeit, die er durch sein sündloses Leben erworben hat, und durch sein unschuldiges Sterben am Kreuz. Die haben wir geschenkt bekommen. Und darum können wir sagen, wir sind genauso gerecht wie Barzani und Billy Graham und Petrus und Paulus und alle anderen, die diese Gerechtigkeit geschenkt bekommen haben. Ich hoffe, ich konnte das deutlich machen mit meinen schwachen menschlichen Worten. Drittens, Identität im Galaterbrief. Wir greifen noch den Galaterbrief raus, ja, auch mit an der Reformation beteiligt, die vor 500 Jahren stattfand. Ich muss das kurz erklären. Da waren gesetzliche Juden in die jungen galatischen Gemeinden eingedrungen. Es waren Gläubige, aber sie waren noch sehr vom Gesetz, vom alttestamentlichen Gesetz geprägt. Und die kamen in das Gebiet der heutigen Türkei, wo die galatischen Gemeinden waren, und sagten, hey, ihr Galater, eure Identität steht in Frage. Da stimmt was nicht ganz. Ihr seid noch nicht gut genug. Ihr braucht noch ein bisschen mehr jüdische Identität, um gute Christen zu werden. Was meinten die damit? Ihr glaubt an Jesus? Okay, machen wir auch. Aber ihr solltet trotzdem erstmal beschnitten werden. Das ist ja wohl das Mindeste. Beschnitten werden und dann den Sabbat halten. Wenn ihr wisst, dass von den 613 Geboten, die die Juden zu halten hatten, allein mehr als 100 sich auf das Sabbatgebot bezogen. Sabbat ist für einen orthodoxen Juden ein und alles, ja. A und O dreht sich fast alles um den Sabbat. 1500 Ausführungsbestimmungen zum Sabbat noch. Ihr solltet trotzdem beschnitten werden, den Sabbat halten, die Speisegebote aus 3. Mose 11, die jüdischen Feste beachten und dergleichen mehr. Wie antwortet Paulus auf dieses Evangelium, das diese Leute gebracht hatten in die galatischen Gemeinden? Sehr scharf. Er nennt diesen Ansatz ganz unschmeichelhaft Irrlehre. In Galater 1, er sagt, wenn ein Engel vom Himmel käme und sowas predigen würde, so ein vermischtes Evangelium, der sei anathema, der sei verflucht. So, und jetzt ist interessant. Wie geht Paulus jetzt im Galaterbrief weiter vor? Er hat das im Kapitel 1 abgehandelt. Wird er jetzt noch weitere 5 Kapitel verwenden, um die Integrität dieser Irrlehrer kaputt zu machen und die in ein schlechtes Licht stellen, hätte er ja auch machen können. Nein, er zeigt den Galatern eine Christus-Offenbarung. Ich glaube, dass wir in jedem Brief der Bibel und auch in jedem Buch der Bibel, in allen 66 Büchern, eine Christus-Offenbarung haben. Christus ist die Mitte der Schrift. Ich habe sie nicht in allen Büchern so entdeckt wie ich meine, sie im Galaterbrief entdeckt zu haben. Paulus schreibt den Galatern, wie es anfing. Gott hat seinen Sohn in ihm offenbart. Damit beginnt es. Dort vor Damaskus. Bis dahin dachte Paulus, Jesus sei ein jüdischer Sektierer. Und er und seine Anhänger, die müssen alle beseitigt werden. Und dann hat Gott seinen Sohn in ihm offenbart. Die 3 Tage, als er blind im Keller bei Ananias saß in Damaskus und da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und dann verstand er, wer dieser Sohn ist und was er für uns getan hat. Ihr Lieben, wir müssen den Sohn erkennen. nicht nur ein wenig berührt sein von ihm oder aufgeklebt wie ein Etikett auf die Flasche, ergriffen sein von ihm. Damit beginnt es, dass Gott seinen Sohn in einem Menschen offenbart. Das ist Wiedergeburt. Wenn Gott einem Menschen zeigt, wer sein Sohn ist und was er für ihn getan hat. Und dann kann dieser Sohn in uns leben. Galater 2,20, ein beliebter Vers, den Täuflinge zugesprochen bekommen, ich auch bei meiner Taufe wurde mir das zugesprochen. Paulus schreibt, ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn Gott seinen Sohn in einem Menschen offenbart hat, dann kann dieser Sohn auch in einem Menschen leben. Ist das irgendwie mystisch? Ist das irgendwie Autosuggestion, dass man sich das einreden müsste? Nein, Christus lebt in einem Christen. Darum wurden die ersten Christen in Antiochia Christen genannt, weil man Christus an ihnen sehen konnte. Und das ist das Nächste. Christus soll in mir Gestalt gewinnen. Da schreibt er in Kapitel 4,19, dass er noch einmal Geburtswehen erleidet um die Galater, bis Christus in ihnen Gestalt gewonnen hat. Einmal musste er schon um sie Geburtswehen leiden, als er dorthin kam und das Evangelium verkündigte, ob sie sich bekehren würden oder nicht. Und jetzt muss er noch einmal Geburtswehen erleiden, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Wenn Menschen anfangen, sich mit dem Sabbat rumzuplagen und mit Speisegeboten und Festkalender und so weiter, dann sieht man nicht mehr Christus. Dann sieht man gesetzliche Dinge. Dann sieht man nicht mehr Christus. Christus musste neue Gestalt in ihnen gewinnen. Darum hat er ihn neu vor die Augen gemalt als den Gekreuzigten. Ihr habt vorhin unsere Kinder gesehen, die schon zu Beginn hier waren. Ihr habt sie gesehen und wir sind sehr dankbar für die beiden. Und sie haben sich durch Gottes Güte sehr früh bekehrt. Mit 6 Jahren der Sohn, mit 7 die Tochter. Und das ist nicht unser Verdienst als Eltern. Und sie haben immer daran festgehalten, das ist schon gar nicht unser Verdienst. Wir haben mehr Fehler gemacht als alle anderen und wir hätten sie für immer von Christus wegtreiben können mit unseren vielen Fehlern. Aber durch Gottes Gnade sind sie bei ihm geblieben. Aber als unser Sohn so 14 war, da lernte er durch seine Klassenkameraden Ballerspiele kennen. Ego-Shooter. Auf alle schießen, was sich bewegt. Und manche introvertierte Jungs, die fahren darauf ab, wie Fliegen auf den Fliegenfänger. Manchmal sogar erwachsene Männer. Und wir haben gebangt um ihn in der Zeit. Haben sie LAN-Partys gemacht. 6, 8 Computer vernetzt und der Raum war voll mit Elektrosmog. So haben sie geballert, ja. Und wir haben um ihn gebangt und hunderte Stunden Gespräche mit ihm geführt. Unsere Tochter, die hat nie Ballerspiele gespielt. Aber da wurde auf einmal diese Staffel wichtig und jene Staffel und Deutschland sucht den Superdepp und solche Sachen waren da auf einmal ganz groß im Kurs. Und wir haben um sie gebangt in dieser Zeit. Und dann lasen wir den Galaterbrief. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Silvia, wir müssen noch gezielter beten, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Das haben wir getan, ganz bewusst, noch mehr dafür gebetet. Sie haben immer festgehalten, sie haben keinen Gottesdienst versäumt. Aber die anderen Dinge waren auch da. Und dann ging unser Sohn auf eine Freizeit, natürlich auf eine Impact-Freizeit nach Spanien und da hat er einen Vortrag gehört und kam zurück und hat alle Spiele in die Tonne gehauen. Heute warnt er andere Jugendliche, diese Spiele zu spielen. Und unsere Tochter, wir haben heute große Freude an beiden. Die sind noch nicht über dem Berg. Da kann noch manches schief gehen, aber wir haben große Freude an ihnen. Christus hat Gestalt gewinnen. Sie durften beide schon andere Menschen für Jesus gewinnen, Kommilitonen. Und dann zeigt Paulus, wie das aussieht, wenn Christus Gestalt gewonnen hat. Dann ist die Frucht des Geistes sichtbar in einem Menschen. Er verändert sich im Charakter. Er wird geduldiger, liebevoller, barmherziger, ehrlicher. Was immer, könnten wir alles aufzählen. Da sehen wir eine Christus-Offenbarung im Galaterbrief, liebe Brüder und Schwestern. Und das soll auch in unserem Leben geschehen, nicht nur bei den Galatern. Es ist schön, wenn ihr heute sagt, ach, ich habe ein paar nette Vorträge gehört. Aber noch schöner wäre, wenn ihr sagen könntet, an diesem Bruder und an jener Schwester habe ich Christus gesehen. Paulus schreibt, er verwendet immer wieder dieses Wort im Griechischen, synchristo, mit Christus verwachsen. Syn heißt immer zusammen. Synergie, Symphonie, immer zusammen, ja? Und Syn Christo heißt, wir sind als Gläubige völlig mit Christus verwachsen. Wir sind mit ihm gekreuzigt. Wir hingen mit dort an diesem Kreuz. Als die Sünde gerichtet wurde am Kreuz, da war auch die Sünde unseres Lebens dabei. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben worden, mit ihm auferstanden. Da hören dann die meisten auf. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Mit Christus in den Himmel versetzt worden. Wir sind jetzt schon, unser geistlicher Stand, unsere Stellung, wir sind im Himmel. Wir sind immer dort, wo das Haupt ist. Die Glieder sind immer dort, wo das Haupt ist. Und das Haupt ist jetzt im Himmel. Und wir sind auch schon im Himmel, obwohl wir hier auf der Erde leben. Und weil wir völlig mit Christus verwachsen sind, heißt unsere neue Identität, wir sind in Christus. Da wollte ich hinführen mit diesem Vortrag. Wir sind in ihm gerecht gemacht, angenommen, vollkommen gemacht, unantastbar und unanklagbar. Auch keine Teufel und Dämonen können uns mehr verklagen. Wir sind passend für den Himmel in Christus. Wenn du in Christus bist, bist du passend für den Himmel. Wenn du nicht in ihm bist, wirst du niemals den Himmel sehen. MacDonald, Kommentar zum Neuen Testament. Wenn Gott jemanden rettet, dann gibt er dieser Person sofort die Eignung für den Himmel. Und diese Eignung ist Christus selbst. Sie ist durch nichts zu verbessern. Nicht einmal ein langes Leben des Gehorsams und des Dienstes hier auf Erden lässt jemanden geeigneter sein für den Himmel, als er am Tag seiner Bekehrung war. Sein Anspruch auf die Herrlichkeit gründet sich allein in Jesu Blut. Ist das nicht großartig ausgedrückt? Du bist passend für den Himmel, wenn du in Christus bist. Wenn du diese neue Identität hast. Schau, auf dieser Erde leben nur zwei Arten von Menschen. Auch in diesem Raum sind nur zwei Arten von Menschen. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Adam und Christus werden als Repräsentanten von zwei Menschengruppen gesehen. Die gefallene Menschheit in Adam, die Gerettete, die Erlöste in Christus. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Es gibt nur diese beiden Gruppen, solche, die noch in Adam sind oder solche, die schon in Christus sind. Und dieser Ausdruck in Christus, das ist eine Terminologie des Paulus. Paulus verwendet diesen Ausdruck 216 Mal im Neuen Testament. Außer Paulus kommt er noch viermal vor bei den anderen Autoren. Merkt ihr, warum er der Apostel der Identität ist? Immer wenn steht, dass einer in Christus ist oder eine, das bin ich. Wenn ich das im Neuen Testament lese, das gilt mir. Ich bin einer in Christus. 97 Mal steht in Christus, die anderen Male im Herrn, in ihm, in welchem. Bezieht sich ja immer darauf. 216 Mal in Christus. Das ist unsere neue Identität. Weil man manche Wahrheiten besser versteht, wenn sie illustriert werden, habe ich hier mal eine kleine Sache vorbereitet. Das kennen manche schon, das ist auch nichts Besonderes. Ich komme mal hier rum. Da ist eine Wasserschüssel und da ist der berühmte Schwamm. Und der ist natürlich jetzt noch voll Luft, klar. Und wenn ich jetzt die Luft mal so langsam rausgedrückt habe, dann sieht das ungefähr so aus. Jetzt ist der Schwamm im Wasser und das Wasser ist im Schwamm. Ist es irgendwie komisch? Ist es irgendwie mystisch? Ist es irgendwie, ja, esoterisch oder was? Nein, das ist ganz normal. Das Wasser ist im Schwamm und der Schwamm ist im Wasser. Christus ist kein Schwamm und wir sind nicht Wasser und so weiter, ja? Ich will doch nur diese Wahrheit verdeutlichen. Das ist unsere Stellung. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. So, wie wir es hier sehen. Damit ihr es noch eine Weile anschauen könnt, stelle ich es jetzt dahin und trockne mir meine Hände ab und dann geht's weiter. Also, ihr seht diese Illustration. Dann habe ich noch extra für die Damenwelt unter uns etwas vorbereitet. Das ist eine Matroschka-Puppe und ihr wisst das alle, da ist noch eine drin. Wenn ich die jetzt aufschraube, da ist die nächste. Und das könnte ich jetzt noch sechsmal machen. Da sind sieben Stück drin, die werden immer kleiner. Ja? Aber hier, Christus in uns und wir in ihm. Manchmal hilft das, wenn man sich das auch veranschaulicht. Das ist nicht mystisch. Das ist nicht irgendwie komisch. Das ist keine Autosuggestion. Er lebt in uns. Wenn er in unser Leben gekommen ist, er wohnt unsichtbar in unserem Herzen, regiert uns und wir folgen ihm nach. Wir sind mit ihm völlig vereinigt. Er in uns und wir in ihm. Das ist unsere neue Stellung. Der Ausdruck in Christus, sagt noch einmal MacDonald, bedeutet mehr Annahme, Nähe und Sicherheit, als ein menschlicher Geist verstehen kann. Ich sagte vorhin, dass wir in Christus mehr haben, als Adam hatte, bevor er in Sünde fiel. Hier sehen wir es. Wir haben in ihm Annahme, diese Geborgenheit, die wir brauchen, und wir haben in ihm Sicherheit. Er stillt unsere tiefsten Bedürfnisse. Er gibt uns Wert und Sicherheit. Das haben wir in ihm, als ein menschlicher Geist verstehen kann. Christen haben vor Gott die gleiche Stellung wie Christus. Das ist unsere Identität. Ich sagte zu Beginn, wir müssen das aber im Glauben ergreifen, annehmen und verinnerlichen. Schaut mal, hier wird eine Aussage gemacht über die Israeliten. Die ist mir sehr wichtig geworden. Da wird über die Israeliten, die aus Ägypten kamen, gesagt, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden wie jenen, das sind die Israeliten, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Ein großes Volk ist aus Ägypten gezogen und zwei sind in Israel angekommen im Land Kanaan, Josua und Kaleb. Es verband sich nicht mit Glauben. Alle hätten das verheißene Land erreichen können. Alle. Hier geht es übrigens nicht um die Errettung. Hier geht es nicht um das ewige Leben. Hier geht es darum, das Land zu erreichen. Diese Aussagen der Schrift, die wir finden, die mit Identität zu tun haben, die sagt, was ich bin, wer ich bin, wie Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, die müssen sich mit unserem Glauben verbinden. Ein Mann namens Anderson, Neil Anderson, ich bin nicht mit allem glücklich, was der je gesagt und geschrieben hat, aber ein großes Verdienst hat er erworben. Er war der Erste, der in seinem Buch Neues Leben, neue Identität alle Identitätsaussagen des Neuen Testaments aufgelistet hat. Er war der Erste und es gab lange Zeit überhaupt kein anderes Buch zum Thema Identität. So ein wichtiges Thema. Was wird in unseren Gemeinden alles zusammengepredigt? Und dann kommst du in Gemeinden, die sagen, in 50 Jahren nie wurde etwas über unsere Identität in Christus gesagt. Dann haut's mich um. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Miterbe Christi. Teile sein Erbe mit ihm. Ich bin heilig und gerecht. Schaut mal, ich kann das jetzt nicht alles lesen. Das sind alles Aussagen. Ich habe nur eine Seite hier. So macht Anderson 4 Seiten lang listet er alle Identitätsaussagen auf. Und wo es drauf ankommt, mein letzter Punkt jetzt, ich möchte dich bitten, wenn du das heute Morgen innerlich nachvollzogen hast, dir dieses Thema verständlich geworden ist, nimm diese Aussagen der Bibel und danke Gott im Gebet dafür. Wie beweist man denn, dass man ein Geschenk angenommen hat? Gibt es doch nur einen Weg. Wenn morgen jemand kommt und schenkt dir eine tolle Pralinenschachtel und du sagst, nee, das kann ich aber nicht annehmen, das geht nicht, ja, dann gehört sie nicht dir. Aber sobald du Danke sagst, beweist du, dass du das Geschenk angenommen hast. Und so ist auch geistlich. Du darfst Gott danken dafür, dass er dir so eine Identität in Christus gegeben hat. Geh auf die Knie und sag, Herr, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Ich danke dir, dass ich in deinen Augen heilig und gerecht bin. Ich preise dich, dass ich ein Kind des Lichts bin. Und alle weiteren, das musst du einmal so durch Danken in dein Leben nehmen. Haben wir das ewige Leben auf andere Weise empfangen? Natürlich nicht. Wir haben Gott dafür gedankt. Da steht alles in der Bibel und das ist alles wahr. Aber wenn ich es nicht glaubend in mein Leben nehme und beweise durch Danken, dass ich es angenommen habe, dann flattert es irgendwo rum, aber es wird nicht seine Kraft entfalten in meinem Leben. Obwohl es wahr ist, durch dankbare Annahme im Glauben werden geistliche Aussagen in unserem Leben erfahrbare Realität. Ich habe noch eine ganz kurze Zeit. Vorhin hat Jochen Schuchat Bücher vorgestellt und ich fand, er hat das ganz hervorragend gemacht. Ich würde die Bücher gerne alle mitnehmen, die er vorgestellt hat. Das geht nicht, aber ich darf jetzt mal zum Thema Identität in ganz großer Kürze, ich mache das viel schneller.